Halleluja. So, ich möchte noch ein paar Minuten nehmen und dieses so wichtige, grundlegende Thema ein bisschen vertiefen oder abrunden auch. Es geht um dem Teufel keinen Raum geben. Und ich habe gesagt, das sind vier entscheidende Bereiche. Das ist der Bereich der Tatsünden, wozu das ganze Okkulte gehört, kriminelle, sexuelle Unreinheit, Engagement mit Religionen, mit Kulten, mit obskuren Gruppierungen, die im Übernatürlichen agieren und so weiter. Dann der Bereich, wo wir gegen die Bitterkeit vorgehen und vergeben, von Herzen loslassen, die Schuld erlassen, Menschen freisetzen, die sich an uns versündigt haben. Und der dritte Punkt und der vierte betrifft Rebellion und Stolz. Lass mich ein bisschen dazu noch etwas sagen. Was bedeutet Rebellion? Rebellion ist eine innere Haltung des Widerstrebens, des Aufbegehrens gegen Gottes Ordnung und die Ordnung nicht anerkennen. Das kann in irgendwelchen Bereichen sein, aber die Gesinnung ist dahinter. Das erlaube ich nicht, dass hier jemand und auch nicht Gott mir Vorschriften macht und mich einengt. Ich bestimme selber, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ja? Und das Wort Gottes sagt, dass mit dieser Haltung blockieren wir den Segen des Herrn und erlauben, dass der Feind weiterhin uns berauben darf. Eine gute Schriftstelle dafür ist Psalm 81. Dort heißt es im Vers 14, Vers 15, O, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte. Bald würde ich ihre Feinde beugen und meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Manche Menschen haben das Gefühl, sie müssen Gott überreden, endlich mal zu ihren Gunsten einzugreifen und sich gegen ihre Feinde zu stellen. Das ist eine völlig falsche Perspektive. Niemand ist mehr gegen deine Feinde eingestellt als Gott. Und wir müssen nicht Gott überreden, endlich etwas zu tun, sondern wir müssen ihm Gelegenheit geben, zu tun, was er schon immer tun wollte. Seht ihr, dass das ein vollkommen anderer Ansatz ist? Ja, nicht hier bin ich und irgendwie hört Gott mein Gebet nicht und das Gefängnis geht nicht auf und ich bete schon so lange, bete doch mal mit für mich und jetzt lass uns doch mal Gott bestürmen, dass er sich erweicht. Das ist eine vollkommen heidnische Perspektive. Niemand hat dich mehr lieb, oder wenn du jetzt jemand bist, der andere in die Freiheit führt, niemand hat den Gebundenen, den Gefangenen mehr lieb als Gott. Niemand will mehr, dass die Person in die Freiheit kommt als Gott selber. Und es ist nicht, Gebet ist nicht dazu da, einen unwilligen Gott willig zu machen. Ja, sondern Gebet ist dazu da, endlich mit Gott übereinzustimmen und die Tür aufzumachen, dass er endlich tun kann, was er schon immer tun wollte. Das ist eine völlig andere Perspektive und diesen Unterschied musst du verstehen. Ja? Und das alles basiert auf dieser einen einzigen Schriftstelle. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da ist befreiende Kraft in der Wahrheit. Sobald die Wahrheit zum Zuge kommt, sobald die Wahrheit die Lüge bloßstellen kann und wir von der Seite der Lüge unsere Position wechseln und auf die Seite der Wahrheit kommen und Lüge endlich Lüge nennen, machen wir die Tür zu für den Feind. Und wir machen die Tür auf für ein befreiendes Wirken Gottes. Das ist das Prinzip. Ja? Gott ist ein Gott von Wahrheit und seine Liebe ist nicht derart, dass er sagt, da ist so viel Rebellion, da ist so viel Auflehnung gegen mich, da ist so viel Unabhängigkeit, aber ich liebe die Person so sehr und ich werde jetzt doch entgegen all der Dinge, die diese Person mir entgegenbringt, doch eingreifen. Das ist nicht das Erbarmen Gottes. Sondern das Erbarmen Gottes ist für die, die mit ihm übereinstimmen wollen, die belehrbar sind, die korrigierbar sind, die umkehren. Ja? Gott widersteht dem Stolzen. Ja? Und das betrifft auch uns als Kinder Gottes. Es ist nicht, Gott hat uns so lieb, nee, das würde er nie tun. Doch aus lauter Liebe muss er uns widerstehen, weil es geht um mehr als deine Befreiung. Es geht um seine Ehre und seine Wahrhaftigkeit. Ja? Und Gott wird nicht alle fünfe gerade sein lassen, nur weil ich so leide. Er wird es nicht tun, sondern er lässt das Leid bestehen, damit das Leid mich weichkocht. Entschuldige mal diesen Ausdruck, ja. Und ich endlich sage, Herr, was immer es braucht, hier bin ich, aber ich will auf deiner Seite sein. Ich will alles loslassen, was mich verbindet mit den Mächten der Finsternis und was dem Feind Raum gibt. Ich will nichts damit zu tun haben. Da soll keine Tür mehr für den Feind offen sein. Diese Haltung braucht es. Ja? Und deswegen verwenden wir viel, viel Zeit, um den Betreffenden, der Hilfe sucht, der Befreiung sucht, durch Lehre des Wortes in diese Haltung hineinzubringen, ihm zu helfen, umzukehren, ihm zu helfen, diese belehrbare Gesinnung einzunehmen, wo er sagt, Gott ist Gott und Gott soll die Ehre bekommen und ich will ein Mensch werden zur Ehre Jesu und ich will mit meinem Leben demonstrieren, dass Jesus ein mächtiger Befreier ist. Und das ist der Hauptgrund, warum ich meine Ketten loswerden will. Nicht nur, weil ich darunter leide, sondern weil ich damit nicht würdig Jesus vertrete und weil ich kein glaubwürdiges Zeugnis bin von der Macht der Erlösung, die er auf Golgatha hat wirksam werden lassen. Das ist die praktische Konsequenz von, wir sind geschaffen für seine Ehre, für seinen Namen. Wir leben für ihn. Darum geht es. Und deswegen betone ich das. Und wenn du das als unmenschlich und hart empfindest, hast du die ganze Geschichte nicht verstanden. Befreiung ist ein unvermeidbares Abfallprodukt. Wenn wir die Prioritäten richtig setzen und sagen, wir wollen zur Ehre Gottes leben und es verunehrt Gott, dass ich in Drogen gebunden bin, dass ich in Pornografie gebunden bin, dass ich in Fresssucht gebunden bin, dass ich in Eifersucht gebunden bin, in Zorn, es verunehrt Gott und das soll nicht mehr sein und das muss aufhören und ich will voll und ganz einfach für Gott da sein und ein Beispiel sein seiner befreienden Macht. Diese Gesinnung braucht es für seinen Namen. Das ist, wie das ganze Gebet anfängt. Geheiligt werde dein Name. Es geht um ihn. Ja. Es geht mehr um ihn, als dass wir endlich von den Plagen der Finsternis loswerden. Ja, das gehört auch dazu. Aber das Zentrum ist, wir wollen zeigen mit unserem Leben, mit unserer charakterlichen Entwicklung. Gott ist wirklich würdig und er ist der, der Menschen verändert und der, der Menschen freisetzt. Und wir geben ihm alle Ehre. Das muss die Grundlage sein. Und als Seelsorger, als Befreier, als Jüngerschaftstrainer hast du die Aufgabe, Menschen durch Schriftstellen, durch dein Vorbild, durch Motivation, das Wort ernst zu nehmen, in diese Gesinnung zu bringen. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Er gibt gerne Gnade. Er muss nicht dazu überredet werden. Sobald diese Anstöße, diese Dinge, die dem Feind Raum gegeben haben, aus dem Weg geschafft sind, sofort kommt er und tut sein Werk. Wir haben einmal eine Situation erlebt, wo die Gegenwart Gottes mächtig kam und eine Gläubige, eine ziemlich kleine, zarte Person, eine liebe Schwester auf einmal manifestierte und lag auf dem Boden und machte wie eine Schlange und wir hatten Stühle, so ähnlich wie diese, aber viel schwerer und die waren alle mit Haken ineinander gehakt. Ja, so. Und die lag dort und die hat mit beiden Armen eine ganze Stuhlreihe hochgehoben. Eine ganze Stuhlreihe, das waren richtig massive Stühle, viel, viel schwerer als diese. Eine kleine, zarte Person und hat da rumgetobt und gemacht. Und natürlich, die Ordner haben sofort gecheckt, das kann ja nichts anderes als etwas Dämonisches sein. Ja, und sie haben den Dienst des Händeauflegens benutzt, das heißt, einer rechts, einer links, und haben diese Person ins Büro verschafft, ja, damit man dort in Ruhe irgendwie dann die Sache regeln konnte, wie das eben halt zu regeln ist. Ja. Das Erste, was wir getan haben, als wir diese Person im Büro hatten, ja, hau drauf! Volle Kanne gegen den Feind, ja, und das hat nur dazu geführt, dass ihr Toben noch viel schlimmer wurde, die hätten uns beinahe das ganze Mobiliar zerlegt, ja, und wir dachten schon, die würde selber von den Mächten gezwungen werden, sich zwischen Kopf, zwischen Heizungsrohr und Wand irgendwie das Genick zu brechen, es war absolut dramatisch und finster, wir haben gemerkt, die Methode funktioniert nicht, wir haben erstmal alles abgeblasen, ja, und wie im Krankenhaus, ja. Hallo, Herr Meier, sind Sie wieder da, ja. Die Person wieder nach oben geholt, ja, und die Mächte erstmal ein bisschen zurück und dann haben wir gesagt, das ist die falsche Methode. So, wo ist hier das Anrecht? Und das sind die Situationen, wo das Wort der Erkenntnis kommt, ihr Lieben. Da kannst du den Heiligen Geist erleben. Messerscharf, präzise. Das Wort der Erkenntnis kam. Es ist hier eine chronische Hassbeziehung zur Schwester und eine bösartige Eifersucht zur Schwester, die immer die Gute war, die Erfolgreiche war, so ähnlich wie Schneewittchen und Dingsbums, wie hieß die andere da? Ja, die weißt schon, die Dunkle. Ja. Und die war immer vorgezogen und die... Und da war eine Hassbeziehung, ja, auf die eigene leibliche Schwester, ja. Und als das rauskam, ja, und dieses Wort der Erkenntnis kam, sie konnte das nur bestätigen und hat gesagt, ja, das ist so. Mein Leben lang war ich in Konkurrenz und ich stand im Schatten und ich habe meine Schwester gehasst und verabscheut und ihr nie das gegönnt und gesagt, warum immer sie und warum nicht ich. Und wir konnten ihr zeigen, wie Gott darüber denkt. Und sie hat Buße getan. Und als sie mit ihrem Gebet fertig war, sich von diesem chronischen Hass und dieser Eifersucht gegen ihre Schwester loszusagen, sie war kaum fertig mit dem Gebet, kamen diese Mächte einfach mit großer Bravour heraus, ohne weiteres Mobiliar zu zerschlagen, ohne irgendwie noch groß rumzuschreien und Theater zu machen. Die Mächte sind einfach gegangen, weil der Boden ihnen entzogen war. Und diese Schwester wurde glorreich befreit. So, wir haben das auf die harte Tour gelernt. Früher haben wir gedacht, ein Dämon, okay, draufhauen. Ja? Nein, ein Dämon, okay, wo ist das Anrecht? Wo ist der Griff, woran der sich festhält? Ja? Es geht hier nicht um einen ausdauernden Gebetsmarathon, bis der, wie gesagt, im Morgengrauen endlich müde ist, ja, und wir ihn müde gebetet haben. Nein, es geht darum, dass durch Buße das alles geklärt wird und der Feind sich nicht mehr halten kann. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und dann gehen diese Mächte und dann ist gut. Und sie gehen dann relativ geräuschlos und sehr, sehr einfach. Ihr Lieben, Befreiungsdienst ist nicht dazu da, zu zeigen, wer hier die Vollmacht hat. Wir haben die Vollmacht über jede Macht der Finsternis. Dämonen sind wie Hunde. Die sind nichts, die müssen weg. Die haben keine Kraft, uns zu widerstehen. Aber wenn der Betreffende ihnen Raum gibt, nützt auch Lautstärke nichts und du kannst dich heiser schreien, das ist alles die falsche Methode. Man kann sehr entspannt sagen, so und in Jesu Namen packt ihr euer Zeug jetzt und jetzt geht ihr und zwar jetzt. Ganz entspannt. Ja. Wenn das Terrain geklärt ist, wenn die Anstöße aus dem Weg geräumt sind, wenn der Feind nichts mehr hat, an was er sich festhalten kann und das Einzige, woran er sich festhält, ist Sünde, nichts anderes, nicht Verletzungen, nicht schlechtes Erbgut oder irgendwie solche allgemeinen Phrasen oder schlechtes Elternhaus, das Einzige, woran er sich festhält, ist die Sünde. So, deswegen ist viel, viel wichtiger, wie hast du reagiert auf Missbrauch? Wie hast du reagiert auf den missbrauchenden Vater oder Lehrer oder Sonntagsschulonkel oder was auch immer? Das ist viel, viel wichtiger, als was hat er dir oder sie dir angetan? Ja? Und da muss das Licht Gottes rein. Und nachträglich müssen wir sagen, ja, da war diese Reaktion der Rache, da war diese Reaktion, ich werde mich nie wieder jemandem öffnen, ich werde nie wieder mich jemandem anvertrauen, ich werde nie wieder zulassen, dass irgendjemand über mir herrschen darf. Ja? Da sind diese Festlegungen getroffen worden und die sind gültig und die bleiben gültig so lange, bis das Licht Gottes scheint und du oder der Betreffende im Licht Gottes diese alte Festlegung auflöst. Verträge mit der Finsternis sind wirksam über den Zeitpunkt der Bekehrung hinaus. Wer das leugnet, sage ich ganz pauschal, hat keine Ahnung von Seelsorge. Er ist niemals in diese Dinge hineingekommen, er versteht überhaupt nicht, auf welcher Basis dämonische Mächte in das Leben eines Menschen hineinkommen. So, um das geht es. Ja? Und es gibt vielfältige Formen von Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Ja? Götzendienst. Und eine Form von Götzendienst ist, was wir manches Mal finden. Ja? Eine falsche Abhängigkeit von Menschen. Es gibt Menschen, die können nicht alleine sein. Es gibt Menschen, die brauchen Menschen, um getröstet zu werden. Und natürlich, die Bibel sagt, wir sollen einander trösten. Aber die Bibel sagt nicht, wenn es dir schlecht geht, du sollst durch die halbe Gemeinde telefonieren und endlich jemanden finden, der für dich ein paar Tränchen vergießt. Du sollst Anteil nehmen, du sollst ermutigen, du sollst trösten. Aber die Bibel sagt, leidet jemand, dann was? Dann simse er durch die Gemeinde. Nein, dann bete er. Wenn er krank ist, soll er die Ältesten rufen. Wenn er leidet, soll er nicht die Ältesten rufen und auch nicht die anderen rufen. Dann soll er beten. Ja. Und Leiden ist oftmals die Stunde, wo Gott etwas offenbart über uns und wo wir erkennen, hey, ja, woran leide ich überhaupt? Was ist hier los? Was ist dieses Loch? Und womit fülle ich meinen Mangel aus? Ja. Wo gehen wir hin, wenn wir schwerst enttäuscht worden sind, wenn Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben? Ja. Ins Internet, zur Pornografie oder vor den Kühlschrank und fressen den halben Kühlschrank leer. Was ist es, was uns tröstet? Das sind unsere Götzen. Ja? Und für manche ist es die Gegenwart und die Liebe von Menschen. Und da ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Gebot der Liebe. Wir sollen lieben, wir sollen trösten, wir sollen segnen, wir sollen die Lasten tragen. Aber wir dürfen nicht Menschen zur Quelle unseres Friedens und unserer Ermutigung und unseres Trostes machen. Das dürfen wir nicht. Ja? Sondern unsere Quelle ist der Herr. Ja? Und wer das missachtet und immer irgendwie Menschen um sich herum haben muss und Menschen von sich abhängig macht, ja, für den gilt dieses Wort, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Schon mal gelesen? Ja. Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Weil indem wir auf das Falsche unser Vertrauen setzen, weichen wir vom Herrn. Und wir sind nicht mehr abhängig und wir sind nicht mehr in einer Position, wo Gott unseren Mangel ausfüllt, sondern wir haben eigene Wege geschaffen, wie wir unseren eigenen Mangel ausfüllen. Ja? Mein Gott, befriedige all eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alle deine Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Gemeinschaft sollen zuallererst im Herrn befriedigt werden. Das ist deine erste Quelle. Leidet jemand, der bete? Das ist die Reihenfolge. Ja? Und so kann sogar das kostbare Gut von Gemeinschaft, das Gott uns anbietet in der Versammlung, missbraucht werden, indem die Prioritäten verdreht werden und wir Trost und Hilfe oder aber auch Anerkennung und Wertschätzung suchen von Menschen. Ja, da sind dann die fließenden Übergänge in diesen ganzen Bereich von Stolz hinein, ja, wo wir unseren Mangel, den wir alle haben, den nur Gott ausfüllen kann, selber ausfüllen. Zum Beispiel mit einer extrem übersteigerten Dienstbereitschaft. Wir sind immer zur Verfügung. Die Gemeinde kann sich auf mich verlassen. Ich bin immer da, wenn Nöte sind und wenn Mangel da ist. Die anderen mögen alle untreu sein. Ich bin der, den man immer anrufen kann. Ich bin für alles zuständig. Ich bin immer bereit zu dienen. Ich gebe das Letzte. Aber warum? Weil du Gott die Ehre geben willst oder weil du die Ehre und die Anerkennung und die Wertschätzung von Menschen suchst? Und über die Jahre wird das offenbar werden. Gemeinde ist, durch die Einheit der Ältesten scheint das Licht Gottes und die Herzen werden offenbar. Das ist Gemeinde. Manchmal dauert es Jahre, bis die falsche Motivation eines übereifrigen Dienstes enttarnt wird. Und dann kommt die große Krise und dann bricht alles zusammen. Und dann hoffentlich gibt es Einsicht und Buße und Umkehr und Befreiung. Es gibt auch eine Art von übertriebener Hilfsbereitschaft. Ja, in der Welt nennt man das ja das Helfersyndrom, ja, wo man nur das Ganze tut, um sich zu sonnen in der Meinung der anderen. Guck mal, was das für ein Vorbild ist und guck mal, wie der sich hingibt und sich aufopfert und immer zur Stelle ist. Ja. Und man nährt sich und man holt seinen Wert und man holt seine Bestätigung aus diesen Dingen. Ja. Wir sollen dienen, oh ja. Aber vor allen Dingen sollen wir dienen aus der richtigen Motivation heraus. Wir dienen nicht, um zu scheinen vor Menschen und ihren Ehre und Applaus und Anerkennung zu bekommen. Wir dienen, weil wir damit Gott verherrlichen wollen. Unser Ruhm ist in ihm und er ist es, der uns motiviert hat und befähigt hat zu dienen. Und deswegen gehört alle Ehre dem. Das ist so wichtig. Und wenn wir uns das Licht suchen, wenn wir uns danach ausstrecken, ins Licht zu kommen und wir beten, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich senden zu deinem heiligen Berg, bringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Das Licht Gottes wird scheinen und wird uns von falscher Motivation freisetzen und wir können Buße tun. Ja? Es geht um mehr als das Richtige zu tun. Es geht darum, das Richtige aus den richtigen Motiven zu tun. Um das geht es. Ja. Und dann haben wir unseren Ruhm in Gott. Und wir sind nicht darauf erpicht, zu hören, was Menschen sagen. Wir versuchen das nicht aus ihnen herauszukitzeln. Und wir brauchen unbedingt nach jedem Auftritt, den wir gehabt haben in der Gemeinde, als vollmächtiger Prophezeier oder Beter oder Stühlesteller oder irgendetwas, das Lob. Ja. Sondern unser Lob kommt von Gott. Das ist diese Wahrhaftigkeit, von der Paulus redet. Ja? Und das kann nur der Heilige Geist schenken. Und da werden die Türen verschlossen für den Feind. Und es kommt zu einem Ende mit Götzendienst. So man kann die heiligsten Dinge, Gemeinschaft und Dienst für das Reich Gottes missbrauchen für selbstsüchtige, schäbige Zwecke und benutzt es als ein Mittel, um den Mangel, den wir haben, auszufüllen. Dieser Mangel ist so groß, dass keine Wertschätzung und Anerkennung jemals auf Dauer diesen Mangel ausfüllen kann. Und deswegen nach ein paar Jahren wird es einen Knall geben und Menschen kollabieren und brechen zusammen. Oft verstehen sie nicht, was passiert und sie verlassen die Gemeinde, weil sie enttäuscht sind, weil sie feststellen, all die Jahre mühe ich mich ab und nie kommt das als Ergebnis, was ich mir gehofft habe. Wenn du von Menschenehre leben willst, von Bewunderung und von Anerkennung leben willst, der Tag wird kommen, wo du erkennst, all dein Mühen ist umsonst. Niemand bringt dir das Maß an Wertschätzung entgegen, das du brauchst. Weil niemand kann das und niemand ist von Gott dafür beauftragt. Nur Gott kann diesen Mangel an Wertgefühl und Bedeutung ausfüllen in dir. Niemand anders kann das. Du bist geboren mit einem großen Loch und nur Gott kann dieses Loch füllen. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, uns in diese Dimension der Wahrhaftigkeit zu führen. Und wenn wir uns da verweigern und wir verweisen auf unseren Fleiß und unsere Demut und unsere Dienstbereitschaft und ziehen daraus heimlich unsere Bestätigung, dann bleiben wir immer noch im Götzendienst. Das ist, was Paulus sagt in Kolosser 3. Habsucht ist Götzendienst. Und wer hat uns gesagt, dass Habsucht sich alleine auf Euros und Dollar bezieht? Habsucht ist ein sehr plastisches Wort im Deutschen. Es bedeutet die Sucht, etwas haben zu wollen. Das muss nicht Geld sein. Das kann auch Ehre und Anerkennung sein. Und das ist Gott genauso ein Gräuel wie irgendetwas anderes auch. Und es wird genannt Götzendienst. Und Götzendienst bringt uns immer in Verbindung und in Gemeinschaft mit den Dämonen. Es gibt keinen Götzendienst ohne dämonische Einflüsse und ohne dämonische Heimsuchung und Belästigung und Beraubung und Gewalt. Das gibt es nicht. Der Feind lässt sich das alles gut bezahlen. Und wir bezahlen mit unserer Freiheit, wir bezahlen mit unserem inneren Frieden, wir bezahlen damit, dass wir seelisch verkrüppelt bleiben. Und das will der Herr nicht. Er ist ein Heiler und ein Wiederhersteller. Und deswegen will er, dass wir in diesen Bereichen in seine Ordnung hineinkommen. Und dass wir eine Gesinnung haben der Offenheit und der Korrigierbereitschaft. Und dass wir uns etwas annehmen, dass wir bereit sind, etwas zu hören, was vielleicht nicht so prickelnd ist. Ja? Ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet. Und Zucht bedeutet Zurechtweisung. Ja? Bitte kriegt da das richtige Bild. Wenn du das Wort Zucht hörst, ich weiß nicht, was du für Assoziationen hast, aber mindestens aus der Generation, aus der ich komme, Zucht ist züchtigen. Das heißt, mit Brachialgewalt übers Knie legen, den Riemen rausholen und mit aller Wucht draufschlagen. Das ist nicht, was Zucht ist. Zucht ist Zurechtweisung, Zurechtbringen. mit Blick auf die Frucht, nicht als Strafe für das, was hinter einem liegt und was man getan hat, sondern im Hinblick auf die Frucht, die kommen soll. Und das ist das Wesen Jesu, die Frucht des Geistes. So, da ist nicht ein hartherziger, brachialer Gott, der aus Zorn und Frustration mit aller Gewalt auf uns eindrischt, sondern da ist einer, der wohldosierte Schläge verpassen kann, die genau das bewirken, was sie bewirken sollen. Aus Liebe im Hinblick auf das, was er erreichen will, nicht als Strafe für das, was wir verbockt haben, sondern es ist das Ziel, Christus in uns hervorzubringen. Das ist, was Jesus sagt, alle, die ich liebe, die züchtige ich. So, Züchtigung ist ein Aspekt der Liebe Gottes. Und das wird heute fast flächendeckend im Land ausgeblendet. Und man hat ein seelisches, schmalziges Verständnis von der Liebe Gottes, wo ein züchtigender, konfrontierender, aus Liebe zurechtweisender Gott nicht verkündigt wird. Und wo Leute ermutigt werden, mitten im Kompromiss, mitten in der Sünde, mitten in der Unreinheit, angeblich intime Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu kuscheln beim Vati. Diese Begriffe sind Paulus absolut fremd. Absolut fremd. Das ist ein humanistisches Evangelium, das mit dem, was die Apostel gepredigt haben, nichts zu tun hat. Ja, wir sollen die Liebe Gottes erleben. Wir sollen uns bergen beim Vater. Und wir sollen ihn erleben in seiner Freundlichkeit und wie er sich erbarmt über uns. Aber seine Freundlichkeit und sein Erbarmen kommt niemals trotz unserer Kompromisse und Verlogenheit und unserer Unwahrhaftigkeit. Niemals. Gott widersteht dem Stolzen. Er hört nicht mal unsere Gebete. Bis wir sagen, ich bin's leid, dann im Himmel aus Beton zu legen. Was willst du von mir? Und dann gibt er uns konkrete Dinge und er überführt uns und er motiviert uns und er zeigt uns, welche Schritte wir zu gehen haben. Er wartet nur darauf, dass wir endlich einlenken und dass wir uns öffnen und sagen, hier bin ich, was willst du von mir? Und dann gibt er uns Schritte, die wir zu gehen haben. Und die werden immer, immer, immer belohnt werden. Immer. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Halleluja. So wollen wir weg vom Stolz und wollen in eine Gesinnung hineinkommen, wo wir offen sind, wo wir bereit sind, angesprochen zu werden, Korrektur zu nehmen, was nicht bedeutet, dass wir jedem religiösen Geist nachgeben. Paulus, der Unterordnung gelebt hat, der transparenten Lebensstil gelebt hat in Bezug auf religiöse Leute, sagt, wir haben nicht einen Zentimeter Raum gegeben, wir haben ihn widerstanden. Aus Liebe. Ja? So, Demut heißt nicht, du nimmst jede Kritik ungeprüft an und beugst dich unter jeden Vorwurf. Ja, das wäre eine gute Botschaft für den religiösen anklagenden Geist, aber das ist nicht Demut. Ja. Sondern Demut heißt, ich bin offen und ich bin bereit, das an mich heranzulassen. Und ich schüchtere Menschen nicht ein und ich mache ihnen nicht Angst und sie dürfen nicht kommen. Doch, sie dürfen kommen. Aber das heißt nicht, ich unterstelle mich jedem krankhaften Kritik, die einfach aus einer Religiosität herauskommt, aus einer Unkenntnis des Wortes Gottes. Ich bin offen, aber das heißt nicht, dass ich alles annehme, sondern ich prüfe das. Und wenn ich nicht genau weiß, ich bringe das zu denen, die mich kennen, mit denen ich in Transparenz lebe und sage, schau mal, das ist, was mir gesagt wurde. Seht ihr das in meinem Leben? Ich bin nicht der Einzige, der entscheidet, nein, das ist nicht so, sondern ich sage, hey, wie seht ihr das? Ist das da? Könnt ihr das bestätigen? Wenn ja, wie sieht das aus und wie komme ich da raus? Ja? Aber wir beugen uns nicht jedem religiösen Geist der Anklage. Dann sind wir schon wieder menschenhörig und wir können es nie irgendjemandem recht machen. Wir wollen es nicht Menschen recht machen, wir wollen es Gott recht machen. Und es gibt leider religiöse Besserwisser, die finden an jedem guten Gericht irgendwie einen schlechten Faden und müssen immer irgendwie rummäkeln. Und aus ihrem Unverständnis des Wortes und des Wesens Gottes heraus versuchen sie alles sich zu unterwerfen. Und denen werden wir nicht nachgeben. Und wir werden uns dem nicht beugen. Weil Kritik muss geprüft werden. Ja, aber wir wollen in einer Haltung der Offenheit sein und der Bereitschaft. Und wir wollen uns etwas sagen lassen. Sprüche 5. No, nehmen wir erst 15. Wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Und vielleicht noch diese eine Stelle hier. die ich sehr markant finde. Und ganz offensichtlich der Kontext zeigt, hier spricht jemand, der haarscharf an einer grandiosen Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Sprüche 5, 12. Warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meiner Lehrmeistern und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Das heißt, formale Anwesenheit ist nicht genug. Es braucht diese Haltung der Belehrbarkeit, diese Haltung, wir wollen wirklich uns hinterfragen lassen und wir wollen Kritik hören und wir sind bereit, uns dem zu stellen. Ja. Wir wollen Zurechtweisung nicht verachten. Ja. Manchmal erlebt man, dass Leiter irgendwie sagen, wenn du das geschafft hast im Reich Gottes, was ich geschafft habe, dann kannst du mir etwas sagen. Ja. Was ist das? Stolz. Ja. Die Berechtigung, dass du hingehen kannst und sagen kannst, du, warum lehrst du diese Dinge? Zeig mir das in der Bibel. Die Berechtigung kommt nicht aus deinen Werken und deinen Segnungen und deinem großen Dienst, der mindestens so groß ist wie der, dem du da etwas beibringen willst. Die Berechtigung kommt aus deiner Liebe. Daraus kommt deine Berechtigung. Wie oft erlebe ich das, ja, was Menschen sagen, wenn man versucht, etwas zu sagen. Ja, besonders in Russland erlebe ich das ganz massiv. Das ist sehr weit verbreitet. Jemand wird korrigiert und die Antwort ist, oh, wer bist du? Wer bist du, dass du mir sowas sagen kannst? Ich sagte ganz genau, wer ich bin. Ich bin dein Bruder, der dich lieb hat und der sich halten will an die Ordnung Gottes. Und das Wort Gottes sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und halte es ihm vor. Der bin ich. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ja, das ist ja nur ein Ablenkungsmanöver, ja, was uns wegführen soll von unserem Anliegen. Ja. So, Stolz kann ganz schön raffiniert sein und besonders eklig ist er im religiösen Gewand. Besonders eklig. Ja. So, wir wollen dort klar sein, wir wollen gerade sein, wir wollen in dieser Offenheit leben. Okay, ich glaube, diese Dinge sollen erstmal genug sein. Das ist, was ich noch als Ergänzung zu dieser Thematik Rebellion und Stolz sagen wollte. Und durch all diese Schritte, die wir im Auge behalten, wo wir den Heiligen Geist hineinleuchten lassen, einfach machen wir uns offen und kooperativ mit dem, der uns so liebt, dass er uns von allen Zwängen, von allen Verletzungen und allen Fehlprägungen freisetzen will. Ja? Er will nichts mehr, als dass wir in die Freiheit kommen. Weil der Heilige Geist will Jesus verherrlichen. Und wenn wir gebunden sind, wir können nicht ihn verherrlichen. Und jeder Gebundene weiß das. Mindestens in diesem Bereich, wo du gebunden bist, hast du niemals die Kühnheit und die Freiheit zu lehren. Stell dir jemanden vor, der noch tiefst gebunden ist in Pornografie. Welche kühnen Worte wird er finden im Hauskreis? Und die Leute ermutigen, in Reinheit zu leben. Er wird versuchen, das Thema zu meiden, weil er schon rot anläuft, wenn überhaupt noch jemand anders das Thema erwähnt. Ja? Weil ihm das total unangenehm ist, weil er möchte nicht ans Licht kommen. Ja? Und er weiß, er hat keine Vollmacht. Aber wo du überwunden hast, hast du Vollmacht, hineinzusprechen in das Leben von anderen. Und du kannst andere Menschen freisetzen und ihnen die Tür auftun in die Freiheit. Und das ist, worum es geht. Jesus ist der Befreier. Und wir unter seiner Führung werden mehr und mehr wiederhergestellt und zurechtgebracht und kommen in alle Freiheit der Kinder Gottes hinein. Und dann helfen wir anderen hinein. Das ist unser Auftrag. So, es beginnt damit, dass wir aus den Klauen der Finsternis rauskommen und es endet damit, dass wir ein mächtiger Befreier werden in der Hand Gottes für andere. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Ehre. Halleluja, das ist unsere Freude. Und du wirst das nie vergessen, wenn du da jemanden hattest, der jahrelang gebunden war in irgendwelchen ekligen, schrecklichen Dingen. Und Gott hat Licht gegeben, Gott hat Gnade gegeben und er ist frei geworden. Das ist so powerful, das ist so stark, das ist so ermutigend. Ja, für deinen eigenen Glauben. Ja. Und es wird für Jahrzehnte vielleicht ein Beispiel sein, an das du immer wieder zurückdrängst. Sagt, Jesus ist ein mächtiger Befreier. Halleluja. Also seid ermutigt und lasst den Heiligen Geist ran und fragt ihn, wo in diesen vier Bereichen gibt es Handlungsbedarf. Und wenn du heute etwas siehst, darfst du heute das anpacken. Und wenn du nichts siehst, sitze hier nicht in Verdammnis und sage, ja, ich stimme dem allen zu, aber ich sehe jetzt nichts. Dann geh weiter, freu dich, bete den Herrn an, sei im Wort, diene und tu all die Dinge. Und wenn da noch Sachen sind zur richtigen Zeit, Gott wird es hervorbringen. Niemals legen wir uns auf die Couch und fangen an, uns zu analysieren und zu suchen. Und was könnte da sein? Und alles, was dabei rauskommt, sind religiöse, unechte, krampfhafte Bußbemühungen, die alle nichts fruchten. Und wir tun Buße. Vielleicht ist es dieses, vielleicht das und vielleicht jenes. Das kann so abartige Züge annehmen. Ich habe Leute gesehen in der Seelsorge, die wollten bekennen, dass sie als siebenjährige Kind mal über eine Rasenfläche gelaufen sind, wo das Schild stand, betreten verboten. Hallo, ihr Lieben, das ist nicht gemeint. Das ist nicht die Art von Echtheit und Wahrhaftigkeit und Aufräumen mit den Sünden der Vergangenheit, die Gott haben will. Nicht wir suchen, er hat schon gefunden, er weiß. Und wenn wir bereit sind, er will zur richtigen Zeit die Dinge aufdecken. Und wenn du sagst, ja, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da liegen noch Leichen im Keller. Okay, wenn die noch nicht dran sind, sind die nicht dran. Es braucht auch eine Reife, ja. Es ist Schritt für Schritt, wie jemand gesagt hat, das ist wie mit Zwiebelschälen. Schale um Schale und viele Tränen. Ja. Stück für Stück. Und Gott nimmt uns und zur richtigen Zeit macht er Dinge offenbar. Du sagst, meine Güte, wie konnte ich Jahrzehnte diese Geschichte vergessen? Auf einmal steht sie dir vor Augen. Und du siehst, da ist jetzt dran, dem Opa zu vergeben und ihn zu segnen und lusten. Du sagst, Opa ist schon lange tot, aber in dir lebt er noch. Und da bringt die Sache zu Ende. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Okay, danke.